HR Info. Engel fragt.
Mit Julia Tschetsch. Ach, toll, es geht wieder los. Die Geschäfte machen wieder auf. Endlich können wir wieder shoppen gehen. Gut, jetzt haben wir natürlich schon jede Menge Zeugs zu Hause. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist dieses Glücksgefühl nach dem Shoppen ja auch relativ schnell verpufft. Brauchen wir also diesen Konsum wirklich, um glücklich zu sein? Haben die Menschen am Ende vielleicht doch recht, die sagen, weniger ist mehr? Das finde ich heute raus bei Engel fragt. Sie hören es schon, es gibt eine neue Stimme im Engel fragt Podcast. Ich bin Julia Tschetsch. Sie kennen mich vielleicht von HR3. Dort moderiere ich jeden Mittag und bin jetzt eben auch neu im Engel fragt Team. Zum Einstand gehe ich gleich mal shoppen. Und zwar in Alsfeld im Vogelsbergkreis. Da sind die Inzidenzen Anfang Mai unter 150 gefallen. Bedeutet, Click and Meet ist wieder möglich. Also shoppen mit Termin und vor allem für Leute, die negativ getestet sind, geimpft oder genesen. Da mache ich doch gleich mal mit. Immerhin ist es ja schon ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal so gemütlich durch einen Laden geschlendert bin.
Also allein der Gedanke, dass ich die jetzt shoppe, macht mich schon so ein bisschen glücklich, muss ich sagen.
Aber ich bin ja jetzt nicht nur zum Shoppen hier. Im Bekleidungsgeschäft komme ich mit der Ladeninhaberin ins Gespräch.
Was halten Sie von der Jacke?
Darf ich sie mal rumdrehen?
Ja.
Schulter ist okay.
Aber?
Zu geht's wahrscheinlich nicht mehr, aber zum Offentragen finde ich sie noch cool. Wie fühlen Sie sich denn drin?
Ich fühle mich gut.
Ja, super.
Ich fühle mich einfach nur gut, mal hier zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Kundinnen und Kunden bei Ihnen auch so geht.
Die Kunden, die sind total happy, dass sie wieder reinkommen dürfen, dass sie mal wieder Ware richtig anfassen dürfen, dass sie stöbern können.
Ja.
So wie Sie, sie wollen gucken.
Ja.
Mensch, wie fühlt sich das an? Ist das angenehm auf der Haut? Wie steht's mir?
Ja.
Und das haben die Leute schon sehr, sehr vermisst.
Jetzt gibt's natürlich auch die andere Seite, die sagt, weniger Konsum wäre eigentlich für uns als Menschen mehr Glück.
Ja.
Wie sehen Sie das?
Das kann ich fast sogar unterstreichen. Mhm. Aber es gibt ja einen Unterschied, ob ich mir jetzt ein Kleid für 7,99 Euro kaufe und ziehe das einmal an und werfe es weg, bin ich strikter Gegner. Mhm. Konsum hält aber natürlich auch unsere Wirtschaft am Laufen. Ohne Konsum geht ja gar nichts. Ich würde meine Existenz verlieren, meine lieben Kollegen, meine Mitarbeiter würden ihren Job verlieren. Das würde wahrscheinlich aber auch nicht nur mir so gehen, sondern eben vielen anderen Einzelhändlern. Und das bedeutet einfach eine Verödung und ein Sterben, ein langsames, aber sicheres Sterben der Innenstädte. Den kleinen Vorgeschmack haben wir ja während dem Lockdown schon gehabt.
Noch gibt es sie ja zum Glück. Chaka.
Ja, Chaka,
genau. Chaka. Würden Sie mir verraten, welche Taktik Sie anwenden, um Ihren Kundinnen und Kunden das Einkaufserlebnis möglichst schmackhaft zu machen? Also es gibt ja Geschäfte, da gibt es zum Beispiel erstmal Säckchen zur Begrüßung. Was machen Sie?
Wir haben eine wunderschöne Lounge, wo wir den Kunden Kaffee anbieten, Sekt mal anbietet, ein Wasser, wo die Männer geparkt werden können, während die Frauen in Ruhe shoppen. Wir bemühen uns eben, um es auf den Punkt zu bringen, ein gutes Gefühl zu geben, während er hier ist. Und auch noch, wenn er rausgeht, dass er denkt, hat mir gut gefallen.
Natürlich gibt es noch mehr Verführungsmethoden für den Kunden oder für die Kundin. Das merken wir spätestens dann, wenn wir zum Beispiel in einem Möbelgeschäft sind. Eigentlich wollten wir gar nichts kaufen, vielleicht nur ein paar Teekerzen. Und kaum stehen wir an der Kasse, ist die Einkaufstasche trotzdem wieder voll. Wie machen die das? Wie funktioniert das Handwerk der Verführung? Beim Gang durch eine IKEA-Filiale scheint es unmöglich, nichts zu kaufen. Der fest vorgegebene Kundenweg führt die Besucher an unzähligen Versuchungen vorbei. Ein Kissen hier, eine Karaffe dort. Spontan greifen wir zu, auch wenn wir solche Produkte längst daheim haben. Noch eine Bettwäsche, noch mehr Sitzkissen. Wie kommen wir auf die Idee, wir hätten trotzdem Bedarf dafür? Jeanette Wittmark, IKEA-Filialleiterin in Frankfurt, erklärt es so.
Das kann einmal ein rein funktionaler Bedarf sein, aber auf der anderen Seite halt auch ein emotionaler. Ich möchte es gemütlicher haben, ich möchte es einfach schöner haben. Und ich glaube, diesen schönen Aspekt oder gemütlicheren Aspekt, das spricht dann natürlich auch so einen Spontankauf an. Und dann sind unsere Produkte ja so hergestellt und entworfen, dass sie aufeinander abgestimmt sind und zusammenpassen. Also zum Stuhl haben wir halt das passende Stuhlkissen. Und das kann natürlich auch nochmal ein Grund sein, warum ich das jetzt spontan kaufen möchte.
Der Verkauf läuft, wenn tausende Kunden das Gefühl haben, ein Massenprodukt sei die individuelle Lösung für ihr ganz persönliches Problem. Zum Beispiel für den Platzmangel im Homeoffice. IKEA greift das Thema auf und verkauft Tische jetzt als Homeoffice-Tische für Arbeit und Essen. Wie überall im Handel geht es auch hier um Nachhaltigkeit. Das ist aber kein Aufruf zum Konsumverzicht. Im Gegenteil. Selbst Nachhaltigkeit wird zum Shopping-Trend, sagt Theresa Nonn, bei IKEA Frankfurt zuständig für lokales Marketing.
Also unsere letzte große Botschaft war, dass Nachhaltigkeit kein Luxus sein soll. Und das zeigen wir auch in all unseren Ausstellungen hier, dass man auch für kleines Geld nachhaltige Produkte kaufen kann.
Wer verkaufen will, muss auffallen. Eine Herausforderung, denn wir leben im Überfluss. Im Supermarkt buhlen zig Hersteller des gleichen Produkts um die Käufer. Wer hier herausstechen will, muss sich was einfallen lassen. Das ist das Metier von Ines Schäfer. Sie verschafft Markenprodukten im Einzelhandel Aufmerksamkeit mit Kartondisplays oder bunten Hinguckern im Regal. Die Hersteller investieren in diese Verkaufsförderung, damit ihre Produkte in der Masse anderer Artikel nicht untergehen.
Weil dann einfach die Wahrnehmung bei uns Verbrauchern in den Märkten einfach größer ist. Und man sagt so, die Wahrnehmung, die hat so 1-2 Sekunden Zeit, bleibt sie im Kopf, um tatsächlich dann eben auch möglichst zum Kaufimpuls zu werden. Ja? Und das gelingt sehr gut.
Wenn die Produkte zum Lebensgefühl der Kunden passen, ist der Umsatz sicher. Dann greifen wir zu, weil wir mit dem Kauf unser eigenes Image unterstreichen können, erklärt Ines Schäfer.
Mittlerweile ist es einfach so, wahrscheinlich war es schon immer in irgendeiner Form da, aber es wird natürlich immer stärker, dass wir uns eben auch über Produkte individualisieren und unterscheiden von anderen und ja einfach auch zu bestimmten Communities dazugehören möchten.
Emotionen zählen. Wer es schafft, die Gefühle der Kunden anzusprechen, darf auf guten Umsatz hoffen. Zugegeben. Ich bin anfällig für solche Verführungskünste. Und nach so vielen Monaten war der kurze Einkaufsbummel in Alsfeld ja echt ein Vergnügen. Was passiert da in meinem Kopf? Das will ich vom Psychologen Jens Förster wissen.
Viele Menschen sagen, wenn ich shoppen gehe, macht mich das einfach glücklich. Warum ist das so?
Naja, was Shoppen macht, es aktiviert ganz klar unser Belohnungszentrum im Gehirn. Wir haben da ja irgendwie so ein Neandertal-Gehirn, das ist schon ziemlich alt und das reagiert unglaublich auf Belohnungen. Also auf Essen, Trinken, Sex oder wenn wir etwas Neues kaufen tatsächlich auch. Mhm. Nachteil bei der Sache ist, das ist nicht besonders lange aktiviert. Also dieser Kick beim Shoppen, der ist zwar da bei den meisten von uns, aber der ist eben auch ganz schnell weg.
Was gibt es für Alternativen, um an Glücksmomente zu kommen, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind?
Ja, wenn man unbedingt was kaufen möchte, ja, also wenn man unbedingt Geld ausgeben möchte, dann bieten sich hier Erlebnisgüter an. Das sind solche Dinge wie Reisen. Ja, also man kauft etwas, das kostet auch Geld, aber es bleibt eigentlich nur die Erinnerung. Und da setzt dann so ein Mechanismus im Gehirn ein, dass das, was wir erlebt haben, also so Urlaube, Essen mit dem Liebsten oder der Liebsten, ja, dass das immer schöner wird in der Erinnerung. Und das macht nachhaltig gesehen glücklicher.
Aber es klang so, als kommt noch ein Aber hinterher.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn man so sich mal den Unterschied zwischen Haben oder Sein anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass viele Dinge, die wir mit anderen Leuten machen und die häufig gar nichts kosten, ja, also mit der Freundin irgendwie auf der Bank sitzen und über den Ex-Lover quatschen oder so etwas, dass das eigentlich die Dinge sind, die uns glücklich machen. Wir sind ja Rudeltiere von der Anlage her, ja, und haben gerne einfach Leute um uns rum, mehr oder weniger. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Zeit für uns, klar. Aber das macht uns normalerweise glücklich, Seinszustände, ja, wenn wir bei uns sind, wenn wir Spaß haben mit anderen. Auch solche Dinge natürlich wie Party, gemeinsam wegfahren, aber die müssen nicht immer was kosten. Das heißt, das Glück ist häufig eben auch umsonst.
Glück ist häufig umsonst. Es gibt aber auch die Menschen, die sich glücklich schätzen, wenn sie nicht viele, aber dafür wenige teure Sachen kaufen. Stichwort Minimalismus. Wie minimalistisch ist dieser Trend wirklich und wer kann sich das leisten? Kein Auto, kein Haus, kein Boot mehr. Viel besitzen ist heute nicht mehr en vogue, sondern minimalistisch leben. Ein Megatrend. Wenig besitzen, aber dafür das Richtige. wie zum Beispiel einen Fermentierstein. Braucht man fürs Haltbarmachen von Lebensmitteln in Salzlake. Kostenpunkt 190 US-Dollar. Laut Marie Kondo, der Königin des Minimalismus, eine gute Investition. In ihrem Online-Shop verkauft sie Gegenstände für ein minimalistisches Leben, wie besagten Fermentierstein. Eigentlich schreibt sie aber Ratgeber darüber, wie glücklich Aufräumen und Aussortieren macht und hat sogar eine eigene Netflix-Serie dazu.
Hallo, I'm Marie Kondo. Meine Mission ist, durch die Reinigung die Welt zu
erfreuen. Das Credo: weniger ist mehr und weg mit den Gegenständen, die nicht glücklich machen. Verzicht predigen, Fermentiersteine verkaufen. Wie passt das zusammen?
Jede Art, sozusagen ein Geschäft zu machen, ja, mit einer moralischen oder ethischen Idee, ist problematisch. Ja, weil es im Grunde genommen tatsächlich um moralischen Konsum, nachhaltigen Konsum geht. Und da sollte man nicht Gewinne abschöpfen unbedingt.
Birgit Blättel-Mink ist Professorin für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht unter anderem zu Konsumthemen. Sie sagt, statt Konsumverzicht gibt es oft einfach nur eine Konsumverschiebung.
Wenn jemand sagt, ich verzichte auf Kleidung, ich brauche eigentlich nicht so viel, dann beobachten wir halt oft sowas wie Rebound-Effekte, nennt man es. Also ich spare hier, dafür kann ich mir an der anderen Seite mehr leisten. Das heißt, wir haben es hier eigentlich nicht mit einem tiefgreifenden Wandel oder einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, ökologische Modernisierung zu tun, sondern vielleicht mit einem subjektiv guten Gewissen.
Und dann sind es eben vielleicht nur noch 3 statt 12 Kleider. Die sind dafür aber sehr teuer. Das lässt sich auch auf einer der derzeit best funktionierenden Verkaufsplattformen nachvollziehen. Instagram. Minimalismus und Nachhaltigkeitsinfluencerinnen und Influencer gibt's da wie Sand am Meer. Hashtag Minimalism, 22,6 Millionen Beiträge. Formschöne Designermöbel, elegante Kleidung, schicke Gemälde.
Die Problematik ist, dass dieser Wandel in Richtung ökologische Verantwortung für bestimmte soziale Gruppen, für bestimmte Bevölkerungsgruppen durchaus möglich und machbar ist, bei anderen aber eher problematisch.
Minimalismus, wie er auf Instagram und Co. zelebriert wird, muss man sich leisten können. Das Protzen von heute? Subtil und trotzdem ziemlich upper class.
Mein Elektroauto, mein Camper und mein Fermentierstein.
Das Elektroauto kostet um die 90.000 Euro. Als Zweitwagen ein Retro-Camper, spart das Hotel, verbraucht endlos Sprit. Ein Fermentierstein für 190 Dollar und das Gefühl, selbst einmachen wie Oma damals. Aber ist das jetzt was Schlechtes?
Nein, es ist ja ein Zeitgeist. Also ich kann ja jetzt auch nicht wirklich sagen, es ist schlecht. Ich kann nur sagen, es ist dann gut, wenn es eine positive Wirkung hat. Dass immer mehr Menschen Verzicht üben, dann kann man es ja erstmal auch gutheißen.
Die eigentliche Botschaft ist also trotzdem eine gute. Denk drüber nach, wie du konsumierst. Ich bin jetzt mit Paul verabredet. Paul sagt, mein Bus, meine Matratze, mein Kochgeschirr. Mehr brauche ich nicht.
Hi Paul.
Hallo Julia.
Da sind wir.
Ja.
Das ist also deine gute Stube.
Ja, genau, so kann man das sagen, ja.
Dürfen wir gleich mal reingucken.
Gerne, ich habe nichts zu verbergen.
Pauls gute Stube ist ein silberner Bus. Eine Familienkutsche. Vorne 3 Sitze, hinten drin eine große Matratze.
Wenn ich mich jetzt setze, sitze ich ja gleich auf deinem Bett, ne?
Ist nicht schlimm.
Ist es okay?
Ja, das ist in Ordnung.
Aber die Matratze ist gemütlich.
Ja.
Also du hast hier deinen Kleiderschrank. Ich sehe ja so ein paar Bücher, von denen du dich nicht trennen konntest.
Ja, genau.
Und das hier ist dein Kühlschrank?
Vorerst, ja.
Paul, ich fühle mich zu neugierig, wenn ich hier in deinem Kram rumwühle.
Ja.
Kommst du zu mir rein und zeigst es mir? Dieses Bild da, das hat eins deiner Kids dir gemalt.
Genau, meine Tochter, ja, die Kleinste, die malt gerne.
War das ein Abschiedsgeschenk dafür, dass du in den Bus gegangen bist?
Nee, einfach so. Das macht sie öfters, dass sie mir einfach mal so irgendwie ein Bild malt und mir das dann mitgibt und das hatte jetzt die passende Größe für einen Bilderrahmen.
Ja.
Das habe ich da mitgenommen.
Und hinten im Kofferraum hast du noch das, was du da für deine Arbeit brauchst.
Genau.
Komm, wir gucken noch mal. Hier wird jeder Quadratzentimeter genutzt.
Ja, genau.
Paul ist Forstwirt. Seine Arbeitskleidung, Stiefel, Helm und Kutte. Seit knapp 4 Wochen hat er sein Leben auf den Platz eines Busses verkleinert.
Wie kam das, dass du dich für diesen Lebensstil jetzt entschieden hast?
Seit letztem Jahr, seit der Trennung, habe ich mich stufenweise immer mehr verkleinert. Von einer großen gemeinsamen Wohnung in eine kleinere Wohnung. Und durch verschiedene Gegebenheiten habe ich jetzt halt gesagt, gut, ich verkleinere mich so weit auf meinem Bus hier, um einfach mal diese Erfahrung zu machen, wie das ist, einfach mit dem Nötigsten zu leben.
Ja.
Also, und ich muss sagen, das tut gut. Also ich vermisse jetzt nicht wirklich was. Also,
das ist ja schon ein krasser Schritt.
Ja.
Was gibt dir das?
Es ist befreiender. Also man hat nicht mehr so viel, auf das man aufpassen muss, auf die Sachen, auf die man Acht geben muss, auf die man in Ordnung halten muss. Man hat nicht mehr so diese Verantwortung. Es beschränkt sich jetzt auf die wenigen Quadratmeter und damit hat sich das, ja.
Wärst du jetzt ein Single-Mann, würde ich sagen, ist ja eigentlich ganz easy, aber...
Ja.
Du hast ja eine große Familie, du hast sogar 4 Kinder.
Ja, ja.
Wie handelst du das mit denen?
Ich wohne ja jetzt auch erst so plus minus 3-4 Wochen wirklich hier so in dem Bus. Und wie das dann halt mit diesen Papa-Wochenenden ist, muss ich schauen, ob man dann da bei meinen Eltern zurückweichen kann. Ich hatte auch schon überlegt, ob man dann vielleicht mal auch ein Wochenende einfach auf dem Campingplatz verbringt. Mhm. Mit Zelt, und das ist für die Kinder bestimmt auch nicht schlecht. Was sich jetzt der eine oder andere fragen wird, wie geht der Mann denn jetzt aufs Klo? Also,
ich habe mich die ganze Zeit überlegt, wie ich diese Frage formuliere. Danke.
Es gibt ja mittlerweile da auch verschiedene Möglichkeiten. Die Supermärkte haben sanitäre Anlagen, Campingplätze haben sanitäre Anlagen. Zur Not könnte ich auch bei meinen Eltern noch mal irgendwie mal vorbeirutschen und mich da waschen oder... Ja, aufs Klo gehen.
Aber spontan ist schwierig.
Es ist ein bisschen schwierig, ja. Das muss dann schon so ein bisschen geplant sein.
Wie sieht denn eigentlich dein Umfeld, deine Entwicklung, deine Kumpels zum Beispiel?
Die finden das schon krass.
Ja,
also, dass man so von Haus mit Familie, mit 2 Autos, mit dem ganzen Anhang, sich so wirklich radikal verkleinert, das ist ja so in der breiten Masse eigentlich gang und gäbe, dass sowas so selbstverständlich geworden ist, viel Besitz, ja. Und man dann eher, so wie ich es eben gerade schon gesagt habe, belächelt wird, wenn man sagt, naja, ich brauche gar nicht so viel.
Den Einblick in Pauls minimalistisches Leben fand ich jetzt sehr spannend. Für mich total interessant und auch nachvollziehbar, dass Paul diesen Weg eingeschlagen hat. Was ich mich allerdings ein bisschen frage, was würde eigentlich passieren, wenn wir alle so leben würden? Was wäre dann mit unserer Wirtschaft los? Um eine Antwort darauf zu finden, bin ich jetzt in der Frankfurt School of Finance and Management. Hier treffe ich Professor Adalbert Winkler. Er ist Volkswirt und hat auch über die Folgen des Lockdowns geforscht. Eigentlich ist Konsum ja die Voraussetzung, dass unsere Wirtschaft läuft.
Welche Auswirkungen Konsumverzicht hat, das haben wir ja jetzt eigentlich in den vergangenen Monaten am eigenen Leib gespürt, oder?
Ja, in der Corona-Krise wurden vielen von uns ein Konsumverzicht abgerungen, weil wir halt für bestimmte Güter und Dienstleistungen auf jeden Fall gar nicht konsumieren konnten. Und die Folgen konnte man ja auch sofort sehen, nämlich dass diejenigen, die diese Güter und diese Dienstleistungen angeboten haben, dass die kein Einkommen gehabt haben.
Ja.
Und wenn der Staat denen jetzt nicht geholfen hätte über Transferzahlungen, das heißt diese nicht unterstützt hätte, dann hätte ja dieser Einkommensrückgang wiederum bedeutet, dass diese Personen wiederum auch nicht hätten konsumieren können, was wiederum alle anderen betroffen hätte. Und wir wären in eine dramatische Rezession hineingekommen aufgrund dieser Pandemie.
Machen wir es mal andersrum und auch ein bisschen drastisch. Was passiert denn eigentlich mit unserer Wirtschaft, wenn wir gar nicht konsumieren?
Für die Gesamtwirtschaft wäre das eine Katastrophe, wenn wir hingehen würden, alle würden sagen, ich konsumiere jetzt wenig. Und ich glaube auch, dass ganz schnell die Leute aufhören, damit gerade diejenigen, die so etwas propagieren, weil die denken halt, ihr Einkommen ist davon völlig unbeeinträchtigt, wenn alle so asketisch leben würden wie sie selbst. Es ist immer angenehm und bequem zu sagen, oh ja, ich verzichte auf Konsum, wenn mein Einkommen stimmt. Wenn mein Einkommen nicht belastet wird davon, dass andere weniger konsumieren.
Um es nochmal ein bisschen zugespitzt zu sagen, wenn der Einzelne sagt, ich verzichte auf Konsum, hat das Effekte im Grunde für die ganze Gesellschaft, also wenn es natürlich mehrere Einzelne
genau,
machen.
Genau, wenn ein Einzelner, oder man kann es so formulieren, wenn ein Einzelner auf Konsum verzichtet, ist das ihr oder sein persönliche Entscheidung, die er, sie trifft nach dem, was er unter Glück versteht. Also bringt mir das was zu konsumieren nicht. Aber wenn viele, alle nicht mehr konsumieren, hat das dramatische Auswirkungen auf die Einkommen aller.
Ich treffe gleich noch zwei Frauen, die in einer Kommune in Witzenhausen leben. Und die sagen, wir leben eigentlich so vom Teilen. Was sagen Sie dazu?
Ja, aber auch die konsumieren. Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie teilen wollen.
Solange sie es nicht ausschließlich machen.
Ich produziere Lehrveranstaltungen. Davon werde ich aber nicht satt. Davon kann ich meinen Kindern nichts kaufen. Die mögen auch keine Lehrveranstaltungen. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, dass andere Menschen das haben wollen, was ich herstelle. Und so geht es vielen, vielen von uns. Und da nutzt mir auch nichts vom Teilen. Es sei denn, ich würde ganz viele andere Menschen finden, die bereit wären. Ah ja, der Herr Winkler teilt ja die Lehrveranstaltung auch mit seinen Studierenden. Entsprechend bin ich bereit, mit dem Herrn Winkler das Brot, die Suppe, das Auto und so weiter zu teilen.
Wie dieses Teilen in der Praxis funktionieren kann, will ich mir jetzt genauer anschauen. Dafür bin ich in Witzenhausen unterwegs. Auf einem Fahrrad, das man sich hier übrigens leihen kann. Tauschen und teilen statt konsumieren und alles neu kaufen. Am konsequentesten wird das genau hier gelebt, in der Menschmeierei in Witzenhausen. Hier leben 13 Erwachsene und 7 Kinder zusammen in einer Gemeinschaft. Sie haben auch alle ein gemeinsames Konto. Und das darf ich mir jetzt mal angucken. Ich bin total gespannt und mag gucken, ob das vielleicht theoretisch auch was für mich selber wäre. Kathi und Miriam erklären mir, wie das Zusammenleben hier abläuft.
Wie funktioniert das genau bei euch? Also ihr lebt gemeinsam in einer Gemeinschaft, aber was teilt ihr euch wirklich alles und was macht auch jeder so ein bisschen für sich?
Also ich glaube, erstmal ist es vielleicht gar nicht so anders, als man denkt. Also ich habe auch meinen eigenen Laptop und mein eigenes Fahrrad und das genau will ich auch auf jeden Fall gar nicht teilen.
Ja.
Aber was wir natürlich teilen, sind irgendwie vielleicht so die großen Infrastruktursachen vom Alltag. Also allen voran halt Geld, alles Geld, was wir verdienen, teilen wir. Autos teilen wir und natürlich auch Räume. Also wir haben alle kleine eigene Zimmer, aber es gibt einen großen Gemeinschaftsraum. Wir benutzen Küchen gemeinsam. Ja.
Das ist ja schon fast wieder so wie WG. Also wenn ich jetzt an meine alten WG-Zeiten zurückdenke, da hat man sich auch diese Sachen geteilt. Aber das mit dem Geld, das finde ich irgendwie so faszinierend, dieses gemeinsame Konto, das ihr habt. Was fließt da alles drauf?
Da fließt genau alles drauf, was wir verdienen.
Echt? Wirklich? 100%?
Ja. 100%.
Wow. Ich erinnere mich noch, auch jetzt aus meinen alten WG-Zeiten, es gab immer welche, die haben ein bisschen mehr gemacht und welche, die haben ein bisschen weniger gemacht. Also manche Mitbewohner hat man echt ein bisschen mit durchgeschleppt. Wie ist es hier bei euch?
Bei uns ist es genauso, würde ich sagen, dass halt Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch im Leben an unterschiedlichen Punkten stehen und unterschiedlich Sachen einbringen, auch nicht nur monetär. Dazu zählen wir ja auch einfach andere Arbeiten, die gemacht werden müssen.
Wie ist das, wenn man sich hier mal was Persönliches kauft? Also wenn man sich vielleicht mal mit der besten Freundin trifft und mit der mal shoppen geht und man kommt mit zwei Einkaufstaschen wieder hier hin. Wie wird das hier gesehen, wenn du hier wieder auf dem Hof kämst, Kathi?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir zwar alles unser Geld da reingeben, aber wir natürlich auch daraus nehmen können und auch nehmen sollen. Und das ist die Idee. Und wir können auch shoppen gehen, wir können auch irgendwas einkaufen. Nur es muss am Ende halt einfach genug da sein, um alle Bedürfnisse halt zufriedenzustellen.
Du kaufst also nie was nur für dich alleine?
Doch, klar. Hm? Ich kaufe mir auch irgendwas für mich alleine. Und wenn das, wir haben so ein Limit bei 150 Euro, da kommunizieren wir das mit der Gruppe.
Aber es ist auch Geld, was du von dem Gemeinschaftskonto nimmst?
Genau.
Oh. Okay, wow. Aber und das bleibt immer tatsächlich so im Soll?
Ja, also wir machen auch schon immer so eine Vorausschau, immer fürs nächste halbe Jahr, dass wir überlegen, wie viel kommt ungefähr zusammen an Löhnen oder an anderen Geldeinnahmen. Was, wenn ich jetzt schon weiß, ich will mir im nächsten halben Jahr ein neues Fahrrad kaufen, sage ich das sozusagen früher an, wenn das mehr als 150 Euro kostet. Und dann wird geschaut, passt das für die nächsten 6 Monate? Und wenn es nicht passt, dann muss man halt gucken. Ne? Kann ich auf mein Fahrrad nochmal verzichten und nochmal ein halbes Jahr warten? Oder sage ich dafür, ich gehe nochmal arbeiten mehr? Oder jemand anders sagt, ich gehe nochmal mehr arbeiten?
Teilen? Schön und gut. Aber 150 Euro pro Monat und dann bei Neuanschaffungen die anderen um Erlaubnis bitten? Das ist schon heftig. Da denkt man bestimmt zweimal drüber nach, was man sich anschafft.
Ich bin überrascht, dass da jetzt, ich glaube, mehr als 13 Fahrräder stehen, Erwachsenenfahrräder, also mehr als bei euch Leute wohnen.
Ja, eben, das ist so, manche haben Faible für Fahrräder und haben vielleicht auch 2 Fahrräder und das ist auch total okay. Also es gibt da keine Vorschriften, dass jede Person maximal ein Fahrrad haben darf.
Ja, minimalistisch zu leben ist also nicht euer Ziel eigentlich.
Das ist zumindest nicht unser Konsens. Mhm. Also das kann sein, dass es für Leute so ist und für andere nicht.
Also ich glaube auch sonst, dass wir wahrscheinlich natürlich viel, viel minimalistischer leben als vielleicht andere Personen, die zu zweit in einem Riesenhaus wohnen. Da würde ich schon sagen, dass wir minimalistisch leben. Aber ich glaube jetzt, dass wir alle nicht das Gefühl haben, dass wir uns einschränken.
Genau, und ich will aber gleichzeitig auch nicht so viel Sachen haben. Ich glaube so... ja, also.
Du hast also nur ein Fahrrad hier oder sogar gar keins?
Ich habe tatsächlich 2 Fahrräder. Okay.
Eins für dich, eins für deinen Sohn oder beide für dich?
Und dann hat mein Sohn auch noch eins.
Ah, okay. Wir stellen ja in unserer Sendung die Frage, weniger Konsum, mehr Glück. Würdet ihr das sofort mit jawohl, so ist es beantworten oder auch mit kleinen Einschränkungen?
Das würde ich mit Einschränkungen beantworten. Also ich fühle mich überhaupt nicht so, als würde ich die ganze Zeit verzichten.
Ja.
Ich denke die ganze Zeit, ach, was haben wir eigentlich für einen Überfluss? Und
ich glaube, es ist einfach, Glück ist was sehr Komplexes und die Welt, in der wir leben, ist auch sehr komplex. Und nur weil ich jetzt weniger konsumiere und es für mich vielleicht voll gut tut und sich befreiend anfühlt, glaube ich, dass das für andere Leute ganz anders sein kann. Und wir leben ja alle im Kapitalismus. Und ich glaube, da kann dann jemand aufhören zu konsumieren und das System läuft trotzdem weiter und das geht ihm trotzdem nicht gut. Also ich finde, so einfach ist es nicht, aber für mich ist es im Moment der richtige Weg.
Bringt weniger Konsum mehr Glück? Ja, auf den einen oder anderen trifft das tatsächlich zu. Aber nur, das habe ich heute gelernt, wenn die Masse der Menschen den Laden am Laufen hält und weiter einkauft. Denn wenn wir alle nicht mehr konsumieren würden, dann hätten wir echt ein großes Problem.
Und was ich auf jeden Fall auch noch mitnehme, ist, dass wir das ganze Thema mit dem Konsumverzicht nicht ganz so verkrampft sehen sollen. Also so ein schönes Shoppingwochenende mit der besten Freundin, das können wir uns schon ab und zu mal gönnen.
Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, weniger Konsum, mehr Glück? Diese Sendung können Sie sich auch anhören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.